Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine Schachtanlage haben, zum Beispiel Zollverein, dann holt diese Schachtanlage natürlich Flöze, die bauwürdig sind. Das wird also vorher untersucht durch Explorationsbohrungen. Man weiß genau, wo die Kohle liegt, in welcher Tiefe, wie dick das Flöz ist und auch flächenmäßig, wie groß das Flöz ist, weil dieses Flöz an Grenzen stößt. Das sind, ja, ich sag immer mal, von dem lieben Gott gewollt, vor 300 Millionen Jahren beginnend, Verwerfungen, Spalten, das ist wie die Alpen, sag ich mal ähnlich, die auch so entstanden sind. Und das ist auch unter Tage der Fall, das heißt, ein Flöz stößt an eine Grenze, ich sag mal Beispiel, hier Flöz Sonnenschein, das ist ja 1,70 Meter dick im Bereich, weiß ich zufällig von Zollverein. Und sie bauen da 300 Meter oder 1,3 Kilometer ab und dann ist das Flöz vorbei. Dann fahren sie den Bergbau vor die Wand, weil das Flöz weg ist. Und da ist ein Sprung und das gleiche Flöz ist 200 Meter tiefer zum Beispiel. Das heißt also, man muss sich vorstellen, dass durch den Abbau von zig Flözen übereinander, wir reden hier von 140 Jahren Abbau von Zollverein, dass durch diesen Abbau die Senkungen flächenmäßig, ich sag mal an einem Punkt oder an einer Fläche, immer mehr wurden im Laufe dieser Jahre. Und dadurch, dass sie natürlich eine Senkungsmulde kriegen, wird mit jedem Abbau die Senkungsmulde tiefer und wenn Sie ein exponiertes Gebäude jetzt in dieser Hanglage stehen haben, über 30, 40, 50, 60 Jahre, dann wird dieses Gebäude in Schieflage geraten. Ja? Und das ist natürlich eine schlimme Sache, ich sage das mal so. Und da hat es dann finanzielle, monetäre Abfindungen gegeben für die Eigentümer entsprechend der Schieflage. Und ab 25 mm pro Meter Schieflage, man muss sich da vorstellen, 1 Meter und 2,5 oder 3 Zentimeter ist das schief. Das heißt also, wenn Sie jetzt ein langes Gebäude haben, ist das durchaus möglich, dass das 1,50 Meter auf der einen Seite zu schief ist. So. Und ab dieser Zahl 25, erst 30 mm, dann 25 mm pro Meter Schieflage, wurde dann angeboten, auch durch Druck der Öffentlichkeit, da muss man mal, ja, so sagen, man kann ja nun nicht den Eigentümern solche schlimmen Dinge antun, bot dann die Ruhrkohle an, und ihre Betreibergesellschaften, diese Gebäude zu heben. Und das ist hier in Essen-Katernberg, Beisen, ich weiß nicht, dutzende Male passiert. Wir haben hier jede Menge Wohnblöcke. Wir stehen ja da vor einem, das sind 4, 8, 12 Wohnungseinheiten, ein Block. Ja, der zum Beispiel, den wir da sehen, der ist am Giebel ungefähr 1,50 Meter gehoben worden. Und das haben Baufirmen entwickelt, das hat nicht die Ruhrkohle selber gemacht, sondern da gab es viele Ingenieure und Ingenieurinnen in den Baufirmen und Techniker, Technikerinnen, die sich Gedanken gemacht haben, Mensch, wie kann man so eine Bude heben? Ja? Und zwar bei voller Bewohnbarkeit. Die Bewohner waren während der Hebung drin und dauerte ungefähr mit allem drum und dran 3 Monate, im Keller wurde gehoben.
Und wie hat man das dann gemacht?
Die einfachste Hebung ist die, dass man unter der Kellerdecke, Stahlbetonkellerdecke zum Beispiel, dass man die Fenster, die Kellerfenster als Hubnischen genommen hat, hat dann innen die tragenden Wände natürlich mit dem Abbauhammer Nischen hergestellt. Da kam ein Betonpolster und Stahlplatte drunter. Dann sind da Hydraulikpressen eingebaut worden in dem statisch erforderlichen Abstand, ungefähr, sag mal, über den Daumen 3 Meter, also alle 3 Meter eine Presse. Die wurden miteinander verbunden und dann hat man das ganze Gebäude in die Höhe gehoben. Man hat das Gebäude sozusagen gewogen. Ja, man wusste, jede Presse trägt 20, 30, 40, 70 Tonnen und hat dann mit einem Programm, da wo am meisten gehoben wird, natürlich auch die größte Presse ausfahren lassen. Das heißt, sie haben so einen Intervalldurchgang durch diese Presse an der Stelle, wo gar nicht gehoben wird. Da hat die Presse das nur gehalten, ja, Hydraulikpressen, Elektroöl-Hydraulikpressen waren das, und hat dann ist er durchgelaufen und man hat dann eine Schrittweise von, ich sag mal, einem halben Zentimeter gehabt. Und wenn der halbe Zentimeter bei der nächsten Presse erreicht war, schaltete sich die Presse aus, die nächsten haben weitergemacht. Und so haben sie eine harmonische, für das Bauwerk verträgliche Hebung rissefrei unter voller Bewohnbarkeit gemacht. Ich finde das ganz faszinierend. Man muss ja auch mal dran denken, dass die auch mal in der zweiten Etage auf die Toilette mal gehen muss. Also auch während der Hebung war das möglich. Man hat alle Leitungen flexibel gemacht. Die Gasetagenheizung, also die Gasheizung im Keller, hat man unter die Decke gedübelt. Ja, flexible Zuleitung dazu und hat diese Gasheizung mitgehoben. Also es waren viele, viele Details, wo man nur sagen kann, hohe Achtung vor den Handwerkern.
Jetzt sagt man ja so ein bisschen, das Ruhrgebiet ist praktisch wie so ein Schweizer Käse. Wie viel Sorgen müssen wir uns denn aktuell machen? Passiert da noch was unter der Erde?
Nein, man muss sich da überhaupt keine Sorgen machen. Sie können sagen, wenn Sie einen Abbau durchführen, dann sind die Einwirkungen an der Tagesoberfläche, also die Senkungen und ich sag mal ein Faustmaß, ungefähr, wenn Sie unten einen 2 Meter Flöz abbauen, kommen ungefähr 1 Meter Senkungen oben an. Und das innerhalb von 5 Jahren. Nach 3 Jahren haben sie 95% der Senkungen und auch der Einwirkungen weg. Das heißt, es können keine Bergschäden mehr kommen. Der letzte Abbau von Zollverein war 1986 haben die dicht gemacht. Ne? Ich glaube ja. Ja. Also Senkungen können nicht mehr kommen. Was man noch sagen muss, vergisst man manchmal, wenn Sie große Senkungen haben. Und wir haben ja wahnsinnige Senkungen. Hier der Berliner Platz in Essen hat 7,50 Meter. Die Universität Essen, wo die heute steht, da sind 10 Meter Senkung. Das heißt, die Universität, das Gelände war mal 10 Meter höher, hier 24 Meter. Rekord ist in Lünen-Garm mit 28 Metern. Und da ist natürlich ein Problem, dass der Wasserzulauf von außen, der bleibt ja auf Höhe. Das Wasser läuft zwar bergab, aber nicht bergauf. Das heißt also, das Grundwasser bleibt auch auf der Höhe. Und wenn Sie und die Emscher und Lippe Genossenschaft, die nur aus diesem Grunde gegründet wurden, wenn die ihre Polderanlagen, zum größten Teil sind das Grundwasserpumpen, ein paar hundert Stück im Ruhrgebiet, wenn die abstellen würden, dann würden 42% unseres schönen Ruhrgebietes unter Wasser stehen. Ja, das wäre dann so ein bisschen wie der Senftenberger See, der ja auch so ein aufgelassener Braunkohlentagebausee ist.